Freifahrt.
Verstehe meine Mobilität als, in dem Fall Swiss Climate Challenge, als eine Challenge. Und ich versuche mich zu challengen und mich zu verbessern. Und was halt auch wichtig ist, ist halt nicht nur, dass ich weiß, wie toll und grün ich unterwegs bin, sondern auch, dass ich, ich sag mal, Hand zeigen kann, wie toll und grün ich unterwegs bin. Also im Sinne von Leaderboards zu haben, eine Rangliste zu haben, in bestimmten Kantonen in der Schweiz gegeneinander anzutreten.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Mein heutiger Gast ist Stefan Leppler, Mitgründer und CEO von MotionTech, deren selbsternanntes Ziel es ist, die tatsächliche Mobilität anhand von datenbasierten Diensten zu beschreiben und zu verstehen. Konkret ermöglicht ihre Technologie das Tracken der verwendeten Verkehrsmittel und das auf jedem einzelnen Wegeabschnitt. Ich finde es immer wieder faszinierend und überraschend, dass dieses Wissen praktisch kein Verkehrsunternehmen der klassischen Garde besitzt. Denn für mein Dafürhalten entsteht durch diese Analyse erstmalig ein riesiges Potenzial, wirklich nutzerzentrierte Mobilitätsdienstleistungen zu bauen. Weg von historischen und statistischen Daten und hin zu tatsächlichen Echtzeiterkenntnissen, ob gerade ein E-Scooter, die U-Bahn, das Auto oder die eigenen zwei Füße genutzt werden. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir erst mit diesem Wissen Mobility-as-a-Service-Produkte bauen können, die ein Gros der Menschen nutzen und lieben und eben den ÖPNV als sogenannten Backbone tatsächlich beinhalten. Vor allem ermöglicht es, die Debatte von Behauptungen, Bauchgefühl und einzelnen lokalen Erhebungen zu lösen. Ich spreche mit Stefan über die repräsentative MobiCore-Studie, an der MotionTech seit Mai zusammen mit Infas und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung arbeitet. Mit dem Ziel, besser zu verstehen, welchen Einfluss Corona auf unser Mobilitätsverhalten hatte und hat. Besonders vielversprechend finde ich die verschiedenen Projekte rund um das Thema Nudging, an denen Stefan und MotionTech beteiligt sind. Denn mehr und mehr schärft sich für mich das Bild, dass ein vollumfängliches und noch so objektiv gesehen viel, viel besseres Angebot einfach nicht ausreichen wird. Und wenn ihr Freifahrt zum einjährigen Jubiläum ein bisschen Taschengeld auf das Sparkonto überweisen wollt, findet ihr in den Shownotes die Links, wie und wo ihr mich und Freifahrt entweder auf Steady mit einem monatlichen Beitrag oder einmalig mit PayPal unterstützen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viele neue Gedanken mit und durch das Gespräch mit Stefan Leppler von MotionTech. Als allererstes möchte ich dir mal gratulieren zu dem fast fünfjährigen Jubiläum. Ihr habt ja Oktober 2015, habe ich rausgefunden, gegründet, oder?
Ja, Ende 2015, zu zweit gegründet damals, genau. Jetzt schon, also schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel. Also richtig Startup ist es vielleicht dann doch nicht mehr. Allerdings, ja, sind wir froh, dass wir da sind, wo wir aktuell sind und unseren Beitrag dazu leisten können, Mobilität besser zu verstehen.
Gibt es eine Party nächsten Monat nach den 5 Jahren? Immerhin ist es ein halbes 10-jähriges Jubiläum.
Hängt so ein bisschen von der Corona-Situation tatsächlich ab, wie es da weitergeht. Wir sind aktuell etwas versprengter, das heißt, alle arbeiten aus dem Homeoffice und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Tatsächlich hängt es eher davon ab, wie das ausschaut, in welcher Gruppengröße man sich wo treffen kann. Mal schauen. Aber wir sind zuversichtlich. Wenn nicht, machen wir es remote. Also wir haben auch Team-Events aktuell einmal im Monat, wo wir uns zusammen vor den Laptop setzen und gemeinsam essen. Das irgendwie findet man seinen Weg, mit der neuen Realität umzugehen.
Ja, immerhin hatte man ja einige Monate Zeit, sich daran zu gewöhnen und kreativ zu werden, wie man solche Feierlichkeiten dann remote und digital umsetzen kann.
Absolut, absolut. Obwohl es sich trotzdem komisch anfühlt, wenn man alleine vor einem Rechner sein Bier trinkt mit den anderen auf dem Screen. Aber
stimmt.
Aber ja.
Man muss wieder auf den Screen gucken, dass man sich nicht als Alkoholiker falsch vorübergehend wahrnimmt.
Ja. Ja, es ist komisch, dass in dem Moment, wo du die Videokonferenz dann verlässt und dir denkst, okay, eigentlich sitze ich ja doch alleine hier. Also in dem Moment fällt es dir wahrscheinlich gar nicht so auf.
Das stimmt, ich kenne das auch. Aber Stefan, bei MotionTech beschäftigt euch ja seit Jahren eben, seit diesen 5 Jahren mit Mobilitätsanalysen. Mhm. Und auf eurer Website steht auch das Ziel, dass ihr die tatsächliche Mobilität anhand von datenbasierten Diensten beschreiben und verstehen wollt. Und jetzt habe ich mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, wie es dir denn damit geht, dass du seit Jahren und 2018 habe ich in einem Interview von dir gehört, dass du dort schon von dem Paradigmenwechsel von Verkehrsunternehmen sprichst, die Nachfrageorientierung einzuführen, um auf Basis dieser tatsächlichen Echtzeitnachfrage, die ihr ja mit eurem System ermitteln könnt, Entscheidungen zu treffen, die Mobilitätswende unterstützen kann. Also wie geht es dir damit, dass meiner Beobachtung nach das Ganze sich von, ich würde mal behaupten, dass du dasselbe wieder sagen könntest, wenn man dich jetzt fragen würde. Genau, wie geht's dir damit?
Naja, es ist also allen von vornherein klar gewesen, also es ist ein dickes Brett, ne? Also das passiert nicht von jetzt auf gleich. Also aus meiner Wahrnehmung passiert trotzdem recht viel im Bereich Digitalisierung. Es könnte natürlich immer alles deutlich schneller gehen. Es könnte alles deutlich userzentrierter oder nutzerzentrierter sein. Ich glaube auch jetzt vor Hintergrund Corona Abstände zu halten und einfach zu schauen, dass man einfach bessere Services für den Endnutzer kreiert, um auch irgendwie eine Auslastung vorab zu wissen. Dass tendenziell eher Sachen sind, die diese Digitalisierung noch weiter vorantreiben. Auf der anderen Seite, gerade im öffentlichen Verkehr, ist natürlich die Frage des Budgets und wo wird das finanziert. Gerade bei rückgehenden Reisenden im öffentlichen Verkehr ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung.
Das habe ich mir tatsächlich auch gefragt, weil Herr Falk, der Vorstandsvorsitzende der Hochbahn, in einem Interview im Zuge der Mobicore-Studie, über die wir auch noch sprechen werden, gesagt hat, dass sie jetzt bei 70% wohl wieder sind, der Fahrgastzahlen, und eigentlich allen klar ist, dass ein 100% erst dann erreichbar ist, wenn diese sogenannte Corona-Krise an sich in den Griff bekommen worden ist, 100%, was auch immer das konkret bedeutet. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie viele Unternehmen eigentlich bereit sind, jetzt schon wieder zu investieren in so ein System, wie ihr es anbietet.
Ja, also grundsätzlich, also es gibt Investitionen in den Bereich. Also ich meine aktuell, du hattest Mobicore angesprochen, was ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert wurde. Also tendenziell eher die, also wirklich Forschungsperspektive auf die ganze Sache im öffentlichen Verkehr, ich sag mal auf nationaler Ebene, sprich Zusammenarbeiten, die wir haben mit der Deutschen Bahn, Zusammenarbeiten, die wir haben mit den Schweizer Bundesbahnen, da passiert auch was. Wie es jetzt mit öffentlichen Nahverkehrsunternehmen aussieht und wie die sozusagen, ob es da weitere Investitionen oder sozusagen Zusammenarbeiten gibt, das kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen. Aber klar, ich meine, die Not macht dann auch teilweise kreativ und fördert auf der anderen Seite dann wieder neue Lösungen zutage. Von daher bin ich da recht optimistisch. Was das, ich sag mal, zurück zu 100% angeht und was bedeutet das eigentlich und wird es diesen Zustand überhaupt noch mal geben in der Art und Weise, das ist halt die große spannende Frage, die wir jetzt einfach nur weiter beobachten können. Im Wesentlichen muss man halt sagen, dass sich durch, glaube ich, diese Corona-Situation, den Lockdown, einfach auch gewisserweise neue Routinen entwickeln, die man normalerweise immer nur hat, wenn man als Individuum, keine Ahnung, den Arbeitsplatz wechselt, die Stadt wechselt, fertig ist mit dem Studium oder Kinder bekommt. Und plötzlich kommt da von außen diese riesengroße Bedrohung oder das Szenario jetzt, dass diese Pandemie halt im Wesentlichen dich dazu zwingt, dein komplettes Verhalten zu ändern. Und Leute entdecken das Fahrrad wieder, Leute entdecken das zu Fuß gehen wieder, und jetzt ist die große Frage, was passiert danach und was werden die neuen 100%? Also kann man überhaupt auf den gleichen Level wieder zurück, wie es vor der Pandemie war?
Was ich bei dir interessant finde, ist, du hast ja, bevor du MotionTech gegründet hast oder mitgegründet hast 2015, warst ja beim InnoZ, einem ja im weitesten Sinne Forschungsinstitut, was es unter anderem von der Deutschen Bahn finanziert worden ist. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob das eigentlich dieses Reallabor, von dem viele sprechen, von Corona, ob dieses Reallabor eigentlich in dir so diese vermuteten zwei Herzen hervorbringt, der Forscher in dir und gleichzeitig aber auch der Unternehmer, der diese Situation nutzen will. Kannst du damit was anfangen mit dieser Beschreibung?
Ja, zwei Herzen kann ich also definitiv nachvollziehen. Oder wo kommt das Ganze her? Ich habe halt vor dem InnoZ habe ich in Berlin hier beim Öko-Institut gearbeitet, im Bereich Infrastruktur und Unternehmen. Also sehr viel im Bereich Klimabilanzierung von neuer Mobilität etc. etc. Das hat sich dann am InnoZ ein Stück weit weiter fortgezogen und im Wesentlichen und ja, ich sag mal, akademischer Hintergrund ist halt, ich bin Umwelttechniker und mich hat es halt immer interessiert, was passiert da sozusagen auf der Klimaseite mit dem Verkehr und wie kann man das verbessern? Und das Problem, was man immer hatte und immer sieht, egal ob man jetzt sich Elektromobilität angucken möchte oder neue Mobilitätsservices wie Carsharing, Bikesharing, Mobedsharing, Kickscootersharing, man muss halt verstehen, was in der Nutzungsphase da passiert. Weil das große Versprechen, was all diese Sachen haben, ist halt super, in der Nutzungsphase spart es Pkw-Kilometer ein, es reduziert die Anzahl von Pkws in der Stadt. Und das sind sozusagen die beiden Herzen, die ich eher zusammenbringe. Das ist zum einen, ich meine, das eher idealistische, zu schauen, ja, mit dem, was wir tun, halt am Ende ja für effizientere und grünere Mobilität irgendwie einen Beitrag zu leisten. Aber auf der anderen Seite natürlich klar, das Unternehmerische, was auch ein Stück weit einfach mein neugieriger, optimistischer Wesenzug ist, halt immer neue Sachen auszuprobieren und zu verstehen und einfach die Sachen zu verstehen, die man nicht vorher nicht verstanden hat und ja im besten Falle damit auch noch Geld verdienen zu können. Also das sind schon zwei unterschiedliche Herzen, die da irgendwie in der Brust schlagen, ja.
Stefan, wenn du sagst, dass du gerne verstehen möchtest, warum sich Menschen wie fortbewegen, dann lass uns doch direkt gerne mal einsteigen in die Mobicore-Studie, die ihr seit Mai mit euren Partnern, dem WZB und Infas, also dem Institut, welches unter anderem die Mobilität in Deutschland-Studie herausgibt, bearbeitet. Und es wäre schön, wenn du zur Einführung erklären könntest, wie diese Mobicore-Studie aufgebaut ist. Vielleicht auch ein paar Beispielen, welche Daten ihr hebt oder welche Ziele ihr verfolgt.
Okay, wie das Ganze zustande kam, ist sicherlich einfach, ja, wie gesagt, aus der Not geboren, aus der Corona-Situation, wie sie nun mal ist. Und im Wesentlichen, ich glaube, was man sozusagen sich abgezeichnet hat, ist halt, was bedeutet das am Ende für die Ziele der Verkehrswende in Deutschland? Also was passiert denn jetzt, wenn, klar, öffentlicher Verkehr nicht mehr so genutzt wird, diese Routinen gebrochen werden, wir steigen jetzt alle aufs Auto um, wäre natürlich sozusagen bei den aktuellen Emissionswerten eine absolute Katastrophe, wenn alle Leute, die also aus dem ÖV jetzt sich dann einen Pkw anschaffen und nur noch mit dem Pkw unterwegs sind. Also das war sozusagen der Grundgedanke dahinter, ist einfach zu verstehen, was passiert da gerade. Und dann hat die Studie natürlich das Ziel, das wiederum zurückzuspielen auf die politische Ebene, um auch Handlungsempfehlungen zu geben. Was die Studie auszeichnet, ist, ich glaube, aus der methodischen Sicht halt sehr, sehr spannend, weil wir eine Kombination haben zu der Mobilitätsaufzeichnung, also dem, was MotionTech macht, und zum anderen halt ein sehr, sehr etabliertes System haben von Befragungen, wie Infas sie durchführt, auch nach dem MID-Standard. Und da kommen halt zwei sehr, sehr, sagen wir, zwei verschiedene Perspektiven auf die Mobilitätsforschung halt im Endeffekt zusammen. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil ich glaube, also der Vorteil von dem, was wir dabei tun, den sehe ich eher in der Kontinuität, also wirklich eine Art Panel-Design zu haben und zu schauen, was passiert ja vor dem Lockdown, während des Lockdowns, was passiert jetzt nach dem Lockdown, was passiert mit den, sag mal, Nutzergruppen, die beispielsweise sehr, sehr stark ÖV gefahren sind zuvor, um wirklich da wirklich Bewegung zu sehen. Wohingegen natürlich Infas die Möglichkeit hat, natürlich auch noch viel, viel stärker in die Motivlage zu gehen, besser zu verstehen, okay, was wird denn da jetzt substituiert? Sind das vor allem, also keine Ahnung, beispielsweise die Nutzung von Homeoffice und so, das sind ja diese gesamten, also dieses Reallabor im Sinne, was passiert da jetzt gerade und was wird das neue Normal eigentlich sein, ist halt sozusagen, ist so schrecklich die Situation natürlich ist, aber natürlich extrem spannend zu beobachten, weil sich da halt jetzt ganz neue Routinen ausbilden.
So ein Panel-Design von Infas, glaube ich, können sich viele vorstellen oder kennen relativ viele, wie so eine klassische Befragung aussieht und die Implikationen daraus. Und wahrscheinlich haben viele auch schon die Mobilität in Deutschland-Studie zumindest schon mal gesehen oder haben jetzt die Gelegenheit, da mal reinzublicken in die letzte Ausgabe. Aber wie genau funktioniert denn eure Technologie? Also was tragt ihr dazu bei, wenn du sagst, es ist eine kontinuierliche oder der Vorteil liegt in der Kontinuität der Messungen?
Ja, also vielleicht ganz kurz, das eine ist ja tendenziell eine Stichtagsuntersuchung. Wo man mehrere Leute an einem Stichtag befragt und dann sozusagen über 365 Stichtage das Ganze halt die ganze Zeitscheibe abdeckt. Was wir tun, ist halt im Wesentlichen, wir statten Leute mit einer App aus, also ein automatisches Mobilitätslogbuch, Tagebuch, was natürlich DSGVO-konform ist, wo die Leute freiwillig mitmachen. Und im Wesentlichen starte ich dort einmal die Aufzeichnung und bekomme dann halt sozusagen täglich zusammengefasst, wie ich unterwegs war. Das hat halt den großen Vorteil für die Probanden und Probandinnen, dass sie halt nicht manuell eintragen müssen, jeden Tag, okay, wie war ich unterwegs? Das kann man sich relativ schnell ausmalen, dass man das, keine Ahnung, eine Woche im besten Fall aushält.
Das war sehr optimistisch.
Ahnung, ja. Sonst ist es halt ein Stichtag, den man halt sehr genau abgefragt wird, aber das kann man sich halt relativ schnell ausmalen, dass man nicht jeden Tag Mobilitätstagebuch manuell ausfüllt oder ausfüllen möchte, sei denn, man macht das zu seinem Hauptberuf. Aber genau, da kommen halt sozusagen die zwei Methoden halt zusammen. Die eine, die halt sehr, sehr intensiv nah bei der Person ist und diesen Stichtag möglichst gut mit gesamter Motivlage und allem, was dazu gehört, halt zu verstehen. Und zum anderen die Möglichkeit halt, ohne wirklich groß, die Probanden Arbeit zu verursachen, einfach diese App einmal runterzuladen, zu starten und dann mitlaufen zu lassen. Und darüber dann halt wirklich kontinuierlich dauerhaft Datensätze zu generieren.
Und welche Modi könnt ihr unterscheiden? Weil in der Studie wird der ÖPNV, Auto, zu Fuß gehen und Fahrradfahren explizit dargestellt in den Grafiken.
Also wir sind aktuell bei 10 Modi, die wir vollautomatisch erkennen können, plus weitere Modi, die man als Nutzer halt noch manuell hinzufügen kann. Was dazu gehört, ist halt klassischerweise zu Fuß gehen, Fahrrad, PKW und das Flugzeug, was sozusagen nicht öffentlicher Verkehr ist. Und dann halt die ganze Bandbreite, die der ÖV zu bieten hat, über Langstreckenzüge, Regionalexpress, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Ich hoffe, jetzt habe ich sie alle abgedeckt. Genau, das sind also genau.
Könnt ihr auch E-Scooter und Fahrräder beziehungsweise auch Mopeds mit S-Pedelecs unterscheiden? Ginge das?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben es aktuell noch nicht algorithmisch drin. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns umtreibt, das rein, ich sag mal, sensorisch zu machen, also über die passive Messung, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wo man sehr, sehr viele Trainingsdaten, heißt es, also im Wesentlichen Daten, von denen man ganz genau weiß, was es denn dann tatsächlich war, benötigt, um die Algorithmik, also maschinelles Lernen, darauf anzulernen, das zu verstehen. Eine andere Möglichkeit, die wir halt sozusagen zumindest für die Sharing-Angebote, also Carsharing, im Speziellen schon mal erfolgreich eingesetzt haben, ist halt im Wesentlichen, wenn man Zugriff auf die sogenannten Schnittstellen hat, also auf die APIs, dann hat man halt sozusagen die Möglichkeit zu sagen, dass dem PKW noch ein zusätzliches Attribut anzuhängen, das dann Carsharing wäre in dem Fall. Also heißt nicht, dass es nicht zukünftig auch möglich ist oder möglich wird, aber aktuell sind wir noch nicht ganz da. Aber es gibt, wie gesagt, neben der rein sensorischen Möglichkeit auch andere Möglichkeiten, das gegebenenfalls erkennbar zu machen.
Jetzt sind ja einige Ergebnisse darin vorgestellt worden und auch Ableitungen von dem, wie wir uns fortbewegt haben in den letzten Monaten. Und eine ganz spannende Erkenntnis ist, dass ja der Fahrradverkehr einen großen Aufschwung erlebt hat. Es wird gesagt, dass nicht ganz klar ist, ob dieser dauerhafte Aufschwung weiter anhalten wird. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass das Wetter bald nicht mehr ganz so fahrradfreundlich ist. Auf der anderen Seite scheint ein Gewinner der Fußverkehr zu sein. Das fand ich tatsächlich sehr überraschend und erfreulich. Lag das an der neuen Entdeckung der Quartiere, der Nahversorgung, der Gegend, in der man wohnt? Oder wie ist das zu erklären, dass der vor allem weiterhin im Aufschwung ist und nicht in ähnlicher Art und Weise bewertet worden ist wie das Fahrradfahren?
Mal zurückzukommen, okay, was ist die Motivlage dahinter oder was können die Gründe sein? Also wir hatten ja in dieser, ich sag mal, wirklich stärkeren Lockdown-Phase ist halt auch die Frage, ja, man kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, irgendwas muss man machen und im Zweifel macht man halt einen Spaziergang und wir hatten sehr, sehr gutes Wetter. Was man in den Daten sieht, dass beide Modi, also sowohl das Fahrrad als auch das Zu-Fuß-Gehen halt höher sind als klar in den Wintermonaten Anfang des Jahres. Von daher scheint sich da was durchzuziehen und das Spannende wird natürlich jetzt sein, mit Blick auf das Wetter und dass wir jetzt mit schnellen Schritten auf den Herbst zu gehen, wie nachhaltig diese neuen Sachen da sind oder da bleiben, wo wir sie sehen.
Wie lange wird denn die Studie begleitet, sowohl durch Infos als auch durch euch?
Aktuell ist der Plan, dass bis Anfang oder sozusagen Anfang Mitte 2021 zu tun. Also bis dahin wird es, ich sag mal, unter den aktuellen Voraussetzungen definitiv weitergehen. Natürlich ist die Hoffnung, dass die Pandemie natürlich verschwindet und dass sozusagen aus der Warte, dass nicht mehr diese Notwendigkeit gibt. Aber natürlich wäre die Hoffnung, ich sag mal, so eine Art Methodenmix und dauerhafte Beobachtung, die natürlich auch außerhalb der Pandemiesituation sehr, sehr viel Erkenntnis schafft, gegebenenfalls fortführen zu können.
Gab es eine Situation, an die du dich erinnerst, als ihr den Datensatz geöffnet habt oder nach dieser qualitativen Panelbefragung Erkenntnisse rausgewonnen habt, bei denen ihr wirklich überrascht wart?
Also mich persönlich hat das also positiv überrascht, dass wirklich das Fahrrad und Fußweg halt so gut durch die Decke gegangen sind. Und dass man halt nach wie vor noch sieht, dass es auf einem höheren Niveau ist als zuvor. Was man halt mit Erschrecken festgestellt hat, was natürlich jetzt auch keine große Überraschung ist, ist halt, dass der ÖV halt extrem in die Knie gegangen ist. Sozusagen eine positive andere Überraschung ist natürlich, dass ich sag mal, trotz der Zunahme auch, die man im Pkw beobachtet hat, die Insgesamt-Emissionen im Verkehr halt trotzdem zurückgegangen sind. Was erstmal was Positives ist, aufgrund der Tatsache, dass zum einen man weniger unterwegs ist, zum anderen, dass auch, ich sag mal, Flugverkehre auch, ich sag mal, neben dem ÖV halt zu den, ich sag mal, Corona-Verlierern gehören. Von daher, Klimaperspektive muss ich sagen, als unterm Strich doch bilanziell dann positiv, weil Fahrrad, Fußweg dazugekommen sind und Flugverkehre, die halt extrem emissionsstark sind, halt zurückgegangen sind. Das waren so, glaube ich, die wesentlichen Highlights oder die Sachen, die man halt gesehen hat.
Wenn ich mir die Ergebnisse angucke und mir überlege, dass das Ganze ja eben vom BMBF gefördert ist und eben von Infos begleitet, dann würde mich mal interessieren, eigentlich, wie stark die Reaktionen jetzt schon sind seitens eben öffentlichen Trägern, seitens auch der Bundesministerien, seitens vielleicht des Senates aus Berlin beispielsweise oder eben auch Hamburg, zu sagen, wow, hier passiert eine Erhebung, hier sind Erkenntnisse, die gehoben werden, die sind neu, die sind teilweise positiv, teilweise erwartungsgemäß, die helfen uns einfach, diese Mobilitätswende voranzubringen, beispielsweise im Hinblick der Neuverteilung von Platz, das ganze Thema, das ja in Berlin mit der Friedrichstraße oder den Pop-Up-Bike-Lanes ja deutschlandweit eigentlich immer noch am progressivsten vonstatten geht. Gibt es dort eine Form von Austausch oder eine Form von explizitem Interesse von diesen Organen, dass ihr dort merkt, dass da mehr Interesse passiert, mehr Zusammenarbeit passiert?
Ja, ich meine, es ist ja sozusagen ein Konsortium, beziehungsweise wir sind ja Unterauftragnehmer. Also von daher, ich sag mal, direkt von den angesprochenen Organen muss ich sagen, hört man relativ oder höre ich zumindest persönlich relativ wenig. Wo allerdings andererseits ein großes Interesse oder mediales Interesse erforscht, ist halt wirklich, dass man aus der Richtung, da gibt es tatsächlich eher ein öffentliches Interesse, was sozusagen Artikel im Spiegel beispielsweise angeht, wo da wirklich dann über diese Sachen berichtet wird. Wie gesagt, jetzt, ich sag mal, vom Berliner Senat habe ich persönlich jetzt noch nicht gehört. Heißt nicht, dass sie nicht angesprochen haben, beim WCB angeklopft haben, aber vielleicht ist es nicht bis mir durchgedrungen.
Also diese Problematik der Wertschätzung, sage ich mal, von solchen Informationen und solchen Daten habe ich ja auch noch bei der Hochbahn erlebt, beziehungsweise aus Zeiten, in denen ich noch die Brille des ÖPNVs aufhatte. Und ich fand es immer schon erstaunlich und sehr begrüßenswert, als ich gelernt habe, dass ihr mit der BVG ja einen Piloten umgesetzt habt, bei dem es eben darum ging, zunächst erstmal rauszufinden, wie denn Menschen tatsächlich unterwegs sind. Mhm. Denn häufig wird ja durch Sensorik in Türen beispielsweise oder von Bussen und Bahnen wird ja stichpunktartig schon gemessen, wie viele Menschen unterwegs sind. Und dann durch Befragung hier und da gibt es wiederum, wie du schon gesagt hast, Einzelereignisse, sodass man statistisch hochrechnet, wie viele Menschen unterwegs sind. Aber de facto weiß ja keiner von den Verkehrsunternehmen, den öffentlichen Verkehrsunternehmen, wie Menschen unterwegs sind, warum sie unterwegs sind, mhm, und schon gar nicht tagesgenau und schon gar nicht echtzeitmäßig. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr passend zu dem, was du gerade erwähnst, dass da einfach auch vielleicht nicht die Art von Interesse da ist, zu sagen, wow, das ist neu, das wollen wir irgendwie auf einem anderen Level jetzt weiter vorantreiben, um wirklich was zu lernen über das Mobilitätsverhalten der Menschen.
Mhm. Ja, also ich kann jetzt nur aus unserer Erfahrung sprechen. Also die Zusammenarbeit mit der BVG im Endeffekt, wir hatten einen sehr, sehr guten Piloten und einen, den wir dann halt ein Stück weit größer ausgerollt haben, ist sehr positiv und da schauen wir auch mal, wie es jetzt weitergeht. Also und da ist tatsächlich auch ein Interesse daran, an diesen Daten und das besser zu verstehen, auch im Endeffekt einfach einen besseren Service für die Leute anzubieten. Natürlich muss man natürlich auch den Kontext da sehen. Die haben auch aktuell auch noch eine ganze Menge andere Themen aufgrund der Corona-Situation und das Ganze, also das Reisen sicherer zu machen und auch zu schauen, dass sie halt die Fahrgastzahlen wieder nach oben bekommen. Aber ich sag mal, da ist schon ein positiver Trend oder eine positive Bewegung drin. Ich sag mal, das jetzt deutschlandweit, du hast Hamburg angesprochen, München und so, das ist natürlich, wie gesagt, da ist man halt wirklich an dem Punkt, das ist schon ein dickes Brett, was es da zu bohren gibt. Von daher.
Klar, und ich meine, letztendlich, wir reden von Mobility as a Service ja seit einigen Jahren. Und ich habe ja dein Statement von 2018 zitiert. Wenn man sich anguckt, auch beispielsweise, was London mit ihrem Oystercard-System seit Jahren hat, ist das natürlich fantastisch. Und ihr sagt ja selber, dass ihr im Prinzip das, was die Insights, die Transport for London ja generiert durch dieses System, könnt ihr generieren durch eure Technologie, die aber eben nicht infrastrukturbasiert ist, sondern eben einfach nur die Tatsache erfordert, dass man ein Smartphone in der Hand hat.
Genau. Ja, im Wesentlichen, ich meine, der wesentliche Unterschied ist natürlich, kann ich auch bei Transport for London, kann ich zählen, wo sozusagen der Tap-In passiert ist in das öffentliche System und wo der Tap-Out wieder passiert ist. Aber ich sag mal, das gesamte Kontextualisieren, also das sozusagen auf der Systemebene zu verstehen, okay, wie kommt die Person denn überhaupt, also dahin ist sie jetzt zu Fuß gelaufen, mit dem Fahrrad gefahren, gegebenenfalls mit einem Bus oder einem anderen Ticket da hingekommen. Und was passiert danach? Das muss man halt am Ende des Tages auch verstehen, wenn man über Mobility as a Service und First und Last Mile spricht. Weil da reicht dir sowohl dieses Tap-In, Tap-Out nicht, da reicht dir auch im Endeffekt auch die Lichtschranke in der U-Bahn nicht. Dann weiß ich, wie viele Leute gerade eben in dem Waggon sind. Aber ob die jetzt, keine Ahnung, irgendwo am Zoologischen Garten eine halbe Stunde warten müssen, weil sie nicht weiterkommen oder sozusagen da irgendeine andere die Reise fortsetzen oder so, das siehst du halt eben nicht. Und das kannst du halt auch nur dann verstehen, wenn du sozusagen das holistische Bild hast, wie die Person von A nach B unterwegs ist.
Bevor wir da weiter reingehen, würde ich ganz gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar bist du mein erstes Versuchskaninchen dafür. Das Spiel kennt man ganz gut aus verschiedenen Podcasts. Und zwar ist es das sogenannte Entweder-Oder-Spiel. Die Idee dahinter ist ja aber, dass man relativ schnell antwortet. Du hast eine Entweder-Oder-Variante.
Ja.
Und du hast einen Joker, dass du sagen darfst, dass du dich nicht entscheiden musst.
Ja.
Und das sind 21 Fragen.
21?
Und, wow. 21, es geht also ruckzuck.
Okay.
Also, Fahrrad oder E-Scooter?
Fahrrad.
U-Bahn oder Ride-Hailing?
Oh, hängt von der Tageszeit ab. U-Bahn.
Besitzen oder teilen?
Teilen.
Apple oder Google?
Was das Telefon angeht, Apple.
Threema oder Telegram?
Telegram.
Forschen oder gründen?
Erst forschen, dann gründen, also gründen.
Free-Floating oder Hybrid?
Free-Floating.
Alleine oder gemeinsam?
Gemeinsam.
Innenstadt oder Randgebiete?
Das ist Innenstadt.
Schwierig. Deutschland oder Schweiz?
Deutschland.
Amerika oder Deutschland?
Deutschland.
Amerika oder China?
Amerika.
Ziemlich Kalifornien.
Kalifornien oder China hätte ich auf jeden Fall Kalifornien gesagt. Es hängt so ein bisschen davon ab, ja.
Pay as you go oder Bundle?
Pay as you go.
Neu bauen oder umwidmen?
Boah.
Schnell antworten.
Neu bauen.
Auto oder 15-Minuten-Quartier?
15-Minuten-Quartier.
Payback oder nicht?
Payback.
Verbote oder Belohnung?
Belohnung.
Belohnung oder Vergünstigung?
Belohnung.
Kostenlos oder 365-Euro-Ticket?
365-Euro-Ticket ist fair.
Open Data oder nicht Open Data?
Open Data.
Nachhaltig oder schnell?
Nachhaltig.
Sehr gut. Danke fürs Mitmachen.
Ja, gerne. Ja, bei manchen Fragen ist halt sehr, sehr kontextabhängig, aber du hast halt in dem Moment keinen Kontext, aber da kommt man schon manchmal ins Stocken.
Bei all dem, was ihr könnt und was ihr tut, liegt dir eine Sache relativ nahe, nämlich die Überlegung, diese Informationen einzusetzen, entweder das System attraktiver zu machen oder eben in Richtung einer Verhaltensänderung zu zielen. Mhm. Und du hast ja gesagt, mit deinem Hintergrund beim Öko-Institut beispielsweise und eben auch durch dein Studium und dein Wertekodex, so wie ich ihn verstehe, ist es ja ein Anliegen von dir scheinbar, diese Wende voranzutreiben. Und da gibt es ja verschiedene Aktivitäten, die vor allem scheinbar in der Schweiz sehr, sehr stark sind. Also die SBB MyWay-App beispielsweise, bei dem es darum geht, verschiedenste Informationen zu bekommen, um dann zu nudgen, zu sagen, hey, guck mal hier, du kannst eine halbe Stunde später fahren, wenn die Züge weniger voll sind, beispielsweise, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Oder eben auch die Swiss Climate Challenge. Warum ist die Schweiz da so aktiv? Ist das ein Zufall, dass ihr mit denen so viele Kooperationen habt oder liegt das an etwas anderem?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal auf den ersten Punkt.
Ich habe letztens von Sascha Lobo gelernt, dass gute Fragen immer dann gute Fragen sind, wenn derjenige, der gefragt, erstmal keine Antwort darauf weiß.
Nee, also es gibt tatsächlich, also oder andersrum gesagt, wir als Motion Tech arbeiten sehr, sehr viel mit Schweizer Unternehmen oder Institutionen zusammen. Also du hattest die Swiss Climate Challenge angesprochen, die halt von der Swisscom initiiert ist oder unter anderem von der Swisscom, auch von Migros und Swiss Energy. SBB als Schweizer Bundesbank, klar, mit der MyWay-App, an der wir zusammenarbeiten, oder auch die ETH Zürich, die im Wesentlichen ja ihre Verkehrsforschung auch mit einer App von uns durchführt und auch sozusagen in dem Bereich Corona-Mobilität sehr, sehr viel macht aktuell. Woran das liegt, ja, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, also ich meine, die Schweizer Bundesbahn beispielsweise ist aus meiner Sicht sehr, sehr weit vorne, was Digitalisierung angeht, was Nutzerservices angeht und auch ein Stück weit das, ich sag mal, unternehmerische, einfach Sachen auch auszuprobieren. Und ob das jetzt ein kulturelles Thema ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir in der Schweiz, vor allem was so neue Mobilität und die Sachen angeht, natürlich irgendwie recht weit vorne sind, weil der ÖV einfach dort sehr, sehr stark ist, weil die Fernbahn dort sehr, sehr stark ist und man wahrscheinlich schon, ich sag mal, sehr weit vorne ist, was Innovationen angeht, um dann halt sozusagen die Services und die Sachen auch zu nutzen, die wir als MotionTech anbieten. Wohingegen es natürlich Städte, Regionen in Deutschland gibt, da ist, sag mal, eine digitale Fahrplanauskunft über eine App halt schon eine große Herausforderung für das Verkehrsunternehmen. Und da, ich sag mal, hast du erstmal noch andere Baustellen. Genau. Aber wie gesagt, in Deutschland Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn oder mit Infas in den Projekten ist natürlich, oder der BVG, natürlich auch ja, positive Sachen. Also von daher kann ich das jetzt nicht so ganz schwarz-weiß malerisch sagen, aber es hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie weit diese Unternehmen einfach in dem Prozess der Digitalisierung schon fortgeschritten sind.
Jetzt hatte ich in meiner letzten Folge das Projekt The Good Turn, über das ich berichtet habe und die ich zu Gast hatte. Und da geht es ja auch um das Thema Verhaltensänderung. Ein Nudgen hin in eine andere Mobilitätskultur hin. Und ich würde von dir gerne wissen, was du in diesen Projekten gelernt hast, was schon gut funktioniert. Also welche Form von Incentives, welche Form von kleine Stupser funktionieren gut, um eben ja, Verhalten in Richtung einer nachhaltigeren oder vielleicht einfach effizienteren Art der Fortbewegung zu erreichen.
Ja, also ich glaube, ich sag mal, unterm Strich ist ein wesentlicher Punkt, den Leuten etwas, ich sag mal, Positives zurückzugeben. Ich sag das jetzt mal ganz so hochtrabend. Das heißt, was nicht funktioniert, ist einfach sozusagen den erhobenen Zeigefinger und sagen, du, das ist ja total schlecht, wie du hier unterwegs bist, mach das mal anders. Also das funktioniert nicht. Was Sachen sind, die funktionieren oder die sozusagen zumindest implementiert sind und weiter fortgeführt werden, ist zum einen das Ganze halt wirklich, ich sag mal, spielerisch darzustellen. Also das Thema halt jetzt nicht über den erhobenen Zeigefinger, sondern halt irgendwie, ich verstehe meine Mobilität als, in dem Fall Swiss Climate Challenge, als eine Challenge. Und ich versuche, mich zu challengen und mich zu verbessern. Und was halt auch wichtig ist, ist halt nicht nur, dass ich weiß, wie toll und grün ich unterwegs bin, sondern auch, dass ich, ich sag mal, anzeigen kann, wie toll und grün ich unterwegs bin. Also im Sinne von Leaderboards zu haben, eine Rangliste zu haben, in bestimmten Kantonen in der Schweiz gegeneinander anzutreten. Und das sind Sachen, die halt sehr, sehr positiv sind. Was noch einen Schritt weiter geht, ist jetzt ein Projekt, was wir mit der Deutschen Bahn in Münster starten. Das ist ein erster größerer Pilot mit einer App, die heißt Münster bewegt. Und da geht's tatsächlich darum, dass ich Klimataler sammle, wenn ich mit den Öffentlichen unterwegs bin, zu Fuß unterwegs bin und mit dem Fahrrad fahre. Und für diese Klimataler habe ich halt die Möglichkeit, mir ja sozusagen Belohnungen zu holen, die von lokalen Partnern auf dieser Plattform bereitgestellt werden. Das heißt, lokale und regionale Partner, keine Ahnung, das kann von Komoot, das, ich sag mal, die Premium-Fahrradnavigation offline sein, die ich mir da holen kann. Das kann eine Begrüßungskiste von HelloFresh sein. Und es können sozusagen auch ja, ein Kaffee beim lokalen Bäcker sein, was ich da kriege. Und dann habe ich natürlich nochmal, ich sag mal, neben dem, ich sag mal, den tatsächlichen materiellen Gegenwert von ja, von der grünen Mobilität an sich, was natürlich nochmal ein bisschen mehr Zug hat als nur, ich sag mal, die Information an sich.
Du sagtest ja, dass das Ganze von der Deutschen Bahn initialisiert worden ist an der Stelle. Das finde ich schon mal insofern interessant, als ich das jetzt nicht erwartet hätte im Münsteraner Kontext. Wie kam das dazu und wie kam ausgerechnet dieser Zusammenhang mit dem öffentlichen, dem Einzelhandel, von dem du erzählt hast?
Also ja, initiiert ist es oder in Kooperation ist es mit der Deutschen Bahn. Und wo das herkommt, ist halt, die Deutsche Bahn hat aktuell, sehr spannend, kann man sich angucken, diese Initiative Zukunftsbahnhöfe. Das heißt, es gibt 16 Zukunftsbahnhöfe aktuell, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, wo unterschiedliche neue Services ausprobiert werden. Und in dem In dem Rahmen ist halt Münster einer dieser Zukunftsbahnhöfe. Und wir haben halt eine gewisse Geschichte mit der Deutschen Bahn, waren halt auch in deren Accelerator-Programm. Und wir haben halt sozusagen das Mindbox-Programm und haben halt in dem Kontext auch überlegt, okay, was kann man machen, was ist sozusagen ein spannendes Thema, was in diesem Bereich Zukunftsbahnhöfe, neue Mobilität und grünere Mobilität halt reinpasst. Und in dem Kontext ist es sozusagen geboren. Die Deutsche Bahn unterstützt das. Es gibt sozusagen neben diesen, ich sag mal, individuellen Rewards oder Belohnungen darüber hinaus noch einen Stadtpreis, den die Deutsche Bahn auch stiftet. Das sind Fahrradservicestationen. Das heißt, für jeweils 10 Tonnen, die durch alle Teilnehmenden eingespart wurden, gibt es eine Fahrradservicestation in Münster. Das heißt, die Stadt profitiert direkt davon und nicht nur ich als Individuum. Und die Idee ist es halt auch ein Pilot, ist zu schauen, auch kann man lokale Player halt mit einbinden, kann man sozusagen Unternehmen, die sich in dem Bereich auch positionieren möchten, damit einbinden und sozusagen auch der lokalen, also auch etwas für die lokale Wirtschaft tun. Weil am Ende des Tages, klar, bekomme ich da vielleicht meinen 20% Discount oder ich bekomme einen freien Kaffee. Aber die Idee ist natürlich auch, dass ich neue Kunden zum Einzelhändler bringe und da sozusagen einen Touchpoint generiere und sie am Ende des Tages halt davon profitieren können, dass dort neue Kunden kommen. Und ist ein Projekt, was jetzt sozusagen soft gelauncht ist und ab Mitte Oktober, auch wenn das Semester da wieder losgeht, halt wirklich sozusagen nochmal größer umworben wird. Und da sind wir aktuell auf der Suche nach weiteren Partnern. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es halt grüne Mobilität fördern soll und dabei halt nochmal diese Komponente hat, auch lokale Player und überregionale Player mit einzubinden.
Zumal ja auch Mobilität häufig dafür genutzt wird, eben um beispielsweise zu einem Einzelhandelsgeschäft zu fahren oder eben, man sagt ja auch, ist die Grundlage für die Erreichbarkeit von Orten oder eben von Erlebnissen und von Personen. Mhm. Und viele, viele Mobilitäts-Startups sprechen ja häufig davon, dass sie aufgrund ihrer Analytics ja sagen können, so und so viele Personen fahren zu dem Zeitpunkt mit den Fahrzeugen eben zu einem Shopping-Center oder sowas. Mhm. Das heißt, diese Verknüpfung ist ja eigentlich naheliegend, oder? Dass sogar noch darüber hinaus mit gewissen Incentives zu verknüpfen.
Ja, also das ist, es gibt, glaube ich, ganze Geschäftsmodelle, die darauf abzielen. Also ich glaube auch, was in diesem im Sharing-Bereich ist, dass man halt so bestimmte Parkzonen errichtet, die dann von den lokalen Einzelhändlern auch bezahlt werden, um das Bike da abzustellen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass man dann in den Shop nebenan halt reingeht. Also ganz anders als beim PKW, der halt irgendwo im Parkhaus oder sonst wo parken muss. Also von daher ist es schon ein relevanter Punkt. Ist aber jetzt sozusagen in unserem Fall geht es tatsächlich eher um dieses Belohnungssystem und halt zu schauen, dass man dass die Leute was dafür bekommen, wenn sie halt nachweislich grün unterwegs sind.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über oder relativ viel darüber gesprochen und über das Thema Belohnungssysteme und Nudging. Welche Möglichkeiten siehst du denn überhaupt datengetrieben, das zu unterstützen? Also wie siehst du das aus deiner Brille als Tech-Unternehmer, dort noch einfach die für eine bessere Welt zu arbeiten oder zu kämpfen?
Ja, es ist im Wesentlichen ja das große Thema, das wir auch als MotionTech verfolgen, ist halt im Wesentlichen Mobilität effizienter und grüner zu machen. Und im Wesentlichen, ja, aus der systemischen Sicht gibt es halt zwei große Angriffspunkte, an denen man da ansetzen kann. Den einen haben wir jetzt schon gesprochen, das heißt den Teilnehmer, die Teilnehmerin des Mobilitätssystems, das Individuum. Und das andere ist halt tendenziell in die Richtung, wie auch die Zusammenarbeit mit einer BVG funktioniert. Also auf der systemischen Ebene einfach datenbasierte Entscheidungen treffen zu können, um dadurch einfach einen effizienteren, besseren Betrieb hinzubekommen, der halt im Endeffekt attraktiv für die Leute ist, um sozusagen klimafreundlichere Mobilitätsangebote zu nutzen, aber auf der anderen Seite auch hilft, ich sag mal, operative Kosten einzusparen und dadurch halt einfach das System insgesamt effizienter zu machen. Also von daher ist es sind halt, wie gesagt, die zwei Punkte. Einmal den Teilnehmenden des Mobilitätssystems auf der Individualebene und einmal den Player oder die größeren Player in dem Bereich, die sozusagen das ganze System mit ihrem Service betreiben.
Ist das auch der Grund, warum ihr als B2B-Company aktiv seid und nicht irgendwie eine Consumer-Facing-App anbietet? Man eigentlich die Technologie entwickelt, um dieses Ziel zu verfolgen?
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages ist der größere Hebel liegt tendenziell darin, halt das System in diese Richtung halt, sag mal, positiv weiterzuentwickeln. Also das wird, also zumindest meine persönliche Einschätzung, ist das, wo wir am meisten am Ende des Tages heben können, was Einsparpotenziale angeht. Aber klar, es fängt beim Individuum an, und wenn man diese beiden Punkte zusammenbringt, dann hat man natürlich eine, ich sag mal, recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch nachhaltigen Erfolg erzielt.
Und lancierend dazu, welche Maßnahmen siehst du, die aktuell vielleicht noch nicht stattfinden, im Sinne von Push-Pull-Maßnahmen, die du aber zwingend für erforderlich siehst?
Ja, ich glaube, dass das eine ist wirklich das Angebot zu machen, also vor allem infrastrukturell das Angebot zu machen, oder halt dahingehend Sachen umzuwidmen tatsächlich. Also klassisches Thema, also Parkraum in Fahrradwege umzuwandeln oder in eine gemischte Nutzung, das, was man halt als Fußgänger, Fahrradfahrer, die diese Sachen nutzen kann. Das ist sicherlich ein Thema, was man halt vor allem im städtischen Kontext halt deutlich mehr spielen kann, um einfach da irgendwie ein besseres Angebot zu machen, weil ich glaube, das eine ist natürlich zu sagen, hey, ich will irgendwie grün unterwegs sein, ja, oder ich möchte auch irgendwie meinen Arbeitsweg mit einer sportlichen Aktivität verbinden. Das andere ist natürlich das Sicherheitsgefühl, was Leute haben, und ich glaube, da hängt es halt dann am Endeffekt mit der Infrastruktur zusammen, da diese Angebote zu machen. Jetzt, ich sag mal, City Maut oder irgendwelche Geschichten, ja, das muss man halt, ich sag mal, von Stadt zu Stadt sich tatsächlich anschauen. Was, glaube ich, am Ende des Tages wichtig ist, ist, dass es, ich sag mal, ein gerechtes Infrastruktur seitens ein gerechtes System gibt, und das, wenn man sich jetzt Wohnraum Kosten in Berlin oder sicherlich oder in Hamburg oder in München oder in jeder deutschen Stadt anguckt, was man da für den Quadratmeter Wohnfläche zahlt versus das, was man für den Quadratmeter Parkfläche zahlt, da gibt's halt schon eklatante Unterschiede, und die Frage ist halt, ist das eine gerechte Verteilung von Raum in der Stadt, und da gibt es sicherlich Möglichkeiten und Instrumente, das gerechter zu tun.
Ich frage mich vor allem, wie eure Technologie dabei helfen könnte, sowas dynamischer zu bepreisen. Du sprichst ja von der City-Maut oder auch eben von Parkplätzen. Man könnte durchaus ja darüber sprechen, dass Parkplätze, wenn genug da sind zu einem gewissen Zeitpunkt und man sich über eine gewisse Anzahl von privaten Pkw beispielsweise einigen kann, die halt irgendwie im urbanen oder suburbanen Bereich, also urbanen Bereichen rumfahren dürfen. Suburban ergibt da keinen Sinn an der Stelle. Mhm. Dass man dass dann beispielsweise auch Parken für Elektrofahrzeuge günstiger sein könnte, dass ein City-Maut beispielsweise abhängig von dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen sich ändern könnte, dass man auch Ticketpreise für den ÖPNV ändern könnte anhand eben von solchen Technologien, die entwickelt, weil man weiß, hey, gerade ist eigentlich relativ wenig los, deswegen vergünstigen wir das Ganze, beziehungsweise wir wollen jetzt, wie das die Schweiz mit der MyWay-App ja gewissermaßen auch versucht, hin zu channeln, dass die Ressourcen, die wir haben, einfach sinnvoller genutzt werden. Und das kann ja sowohl in eine positive Richtung, also in eine Angebotsrichtung gehen, aber halt auch in eine verhindernde Richtung, dass halt einfach Strafen höher werden, wenn es explizit nicht gewünscht ist von beispielsweise einer Stadt.
Mhm. Nee, absolut. Also ich sag mal, durch die Digitalisierung im Generellen gibt es da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, Sachen halt dynamisch zu machen und nicht, also sozusagen statische Sachen halt zu durchbrechen und das Ganze halt wirklich in Abhängigkeit von der eigentlichen Nachfrage, von der aktuellen Situation und vom Bedarf halt zu tun. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, bitte alle PKWs und nur noch Elektro und alles Sharing und so weiter und so fort. Klar, wie gesagt, als Städter und so kann man da immer total frei von der Leber runter sagen, ja, und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und so weiter und so fort. Aber ja, es ist im Suburban oder im ländlichen Raum hast du einfach eine ganz andere Bedarfslage. Und deswegen, ja, klar, wird's am Ende des Tages auch nicht dazu sein, dass irgendwie one size fits it all und das sind die Maßnahmen für alle. Aber genau wie du es angesprochen hast, es gibt Möglichkeiten, Sachen halt auch, ich sag mal, im kleinräumigeren Teil, das heißt jetzt nicht nur Stadt versus Land, aber auch innerhalb vom städtischen Kontext oder so halt deutlich bedarfsgerechter zu tun und zu machen und da halt einfach eine an der Realität bestehende Lösung halt zu implementieren.
Um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, du hast es gerade schon ein Stichwort genannt und ich in der Hoffnung, dass du neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer von MotionTech hin und wieder mal Zeit hast, diese Vision, diese auch kleinräumigen Visionen und vielleicht verkehrsplanerischen Utopien zu erdenken. Mhm. Gibt es dort konkrete Visionen oder Beispiele oder Bilder, die du teilen kannst von einem suburbanen oder von einem urbanen Kontext, wie du das, wie du persönlich für dich eine wünschenswerte Zukunft malen würdest?
Also ich bin persönlich großer Fan von Städten wie Kopenhagen oder Amsterdam. Also was so, ich sag mal, Lebensqualität angeht. Und da gibt es halt infrastrukturell einfach ein ganz, ganz anderes Angebot, was beispielsweise Fahrradinfrastruktur angeht. Also von daher muss man sich jetzt auch nicht in Utopien zu denken oder halt weiter noch darüber hinaus zu denken, sicher. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch keine Spinnerei, weil es gibt halt Beispiele allein, hier um die Ecke, mehr oder weniger in Europa, wo Sachen schon deutlich besser funktionieren, als dass sie das bei uns tun. Von daher ist das sozusagen idealtypisch, sich sowas natürlich als Vorbilder nehmen zu können. Und da gibt's ja auch in Deutschland eine ganze Menge toller Initiativen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier auf verlorenen Posten stehen oder kein Fortschritt zu erkennen ist. Aber es gibt natürlich so ein paar Modellstädte und Modellregionen, wo man schon mal so ein Stück weit weiter ist, als wir das hier sind. Berlin hat einen super ÖV, ne, muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen. Also kennt kaum ein besseres ÖV-System, was sozusagen so gut erschlossen ist und was so eine enge Taktung hat, auch in Randzeiten. Das ist auch schon absolut erstrebenswert. Das übersieht man, glaube ich, immer, wenn man hier lebt, längere Zeit.
Dann würde ich sagen, schneiden wir uns eine Scheibe ab von verschiedensten Beispielen, die wir haben, auf einem pragmatischen Level. Das finde ich auch mal interessant, diese Perspektive einzunehmen. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch, Stefan.
Ja, sehr gerne, Sebastian.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und vor allem geht an euch nochmal ein großes, großes Dankeschön raus für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das nächste Jahr mit euch. Und worauf ihr euch freuen könnt in der nächsten Folge, ist das Gespräch mit Bruno Ginut, dem CEO von Clever Shuttle, und Martin Giel, dem Prokurist der Stadtwerke Düsseldorf, in dem ich darüber spreche, wie Mobilitätsstationen und ein On-Demand-Ride-Pooling-Dienst den ÖPNV aufs nächste Level bringen. Wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage: gute Fahrt und lass die Haare wehen.